Ready?
Ja.
Okay. So, da sind wir wieder. Heute wieder eine neue Folge vom Cineastischen Duett. Ich habe heute aber einen unbekannten Gast dabei, der bis jetzt in noch keiner Folge war. Nico, stell dich mal vor, wer bist du? Was machst du so? Woher kennen wir uns? Warum sitzt du heute hier?
Ja, der Moritz hat mich gefragt, ob ich Teil des neuen Podcasts sein will. Genau, ich bin der Nico, 20 Jahre alt. Wir kennen uns von Freunden, einfach aus dem Freundeskreis. Und ich freue mich, hier zu sein. Ich habe Lust.
Okay, sehr gut. Ja, wir reden heute wie immer eigentlich über einen einzelnen Film. Und zwar reden wir heute über Mid-90s. Das ist ein Film von 2018 von der Produktionsfirma A24. Das ist so eigentlich die beste Produktionsfirma zurzeit, würde ich sagen. Vor allem was Independent-Filme angeht. Also die haben ein paar der besten Filme der letzten 10 Jahre gemacht. Auf die hohe Stufe würde ich den Film jetzt nicht stellen. Aber da werden wir ja später eh noch drauf eingehen.
Mhm.
Was man sagen sollte, es ist das Directorial Debut von Jonah Hill. Also der erste Film, bei dem Jonah Hill Regie geführt hat.
Mhm.
Und er hat dazu noch das Drehbuch geschrieben. Aber bevor wir jetzt auch auf den ganzen Plot und die anderen Sachen eingehen, frage ich erstmal so ganz generell, was ist dein erster Eindruck zu dem Film?
Ich fand ihn gut. Also, ja, ich muss echt sagen, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist das Format. Das hat mir sehr gut gefallen.
Das 4 zu 3?
Ja, 4 zu 3 war es? Okay, ja, weil das so dieses typische Röhrenkastenformat, so ja. Der quasi 90er so. Jetzt bin ich so nervös.
Alles ist gut.
Was soll ich sagen? Sorry, Bro.
Nee, passt ja. Aber dann kann ich vielleicht auch auf meine Meinung erstmal eingehen.
Mhm.
Ich fand den Film auch gut, ich fand ihn aber nicht sehr gut. Und das Ding ist,
ich fand ihn passend, also muss ehrlich sagen, so im Nachhinein fand ich dann den Titel eigentlich irgendwie ganz passend, weil ich fand ihn halt tatsächlich eher mit, den Film.
Oh, okay. Ja. So tief
also gehen wir da schon rein. Ich fand es gar nicht, also ich weiß nicht. So, ich bin halt mit der Erwartung irgendwie reingegangen, so, dass es sich hauptsächlich so um Skaten geht und um, ich weiß nicht, irgendwie dachte ich, das geht mehr so um halt Kids, die dann letztendlich versuchen, dann irgendwie Pro zu werden, aber das war es halt gar nicht so. Skaten war mehr so eine Nebensache und es ging halt mehr so um die Story von Sunny.
Sunny Suljic.
Stevie hieß er da im Film.
Sunburn.
Genau, Sunburn, was ich dann auch eigentlich ganz witzig fand zu seinem echten Namen. ja, und das, ich weiß nicht, ich hatte auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, das versucht irgendwie, der Film versucht eine Art wie heißt der Regisseur von Kids.
Von Kids?
Ja, irgendwie dachte ich, es wollte so eine Art Film wie Kids sein, so Jugendliche und dann deren Lifestyle zu dokumentieren.
Okay.
Quasi. Ja, Lifestyle, mehr so eine Lifestyle-Dokumentation, aber da eher mehr in der Retrospektive zu den 90ern.
Okay, also ich habe ja schon gesagt, der Film ist von Jonah Hill.
Ja.
Und mit all dem, was ich mir dazu durchgelesen habe, weiß ich einfach bloß, dass Jonah Hill sozusagen seine Kindheit damit ein bisschen einfangen wollte.
Okay.
Und einfach, was es heißt, beziehungsweise wie es sich angefühlt hat, in den 90ern aufzuwachsen. Aber ich verstehe in dem Sinne, was du meinst, wenn du mit der Erwartung reingegangen bist, dass es irgendwie ums Skaten geht, weil darum geht es einfach nicht.
Nee,
es ist halt eine, man sagt Coming-of-Age-Story, das ist halt ein ganz probates Mittel, vor allem bei Indie-Filmen, dass man einfach den ganzen Film über diesen einen Charakter nur begutachtet bzw. begleitet in seiner Geschichte, in diesem Film und dann sieht, wie er sich als Mensch entwickelt sozusagen und du dann immer halt als Kontrast machen kannst, wie am Anfang des Films war es und wie am Ende des Films war. Ja, genau, also ich fand den Film, wie ich gesagt habe, gut. Ich fand ihn auch überdurchschnittlich gut. Also ich würde nicht sagen, dass er mittelmäßig war, so wie du. Aber er hat auf jeden Fall einige Macken. Also da würde ich dir auch zustimmen. Aber ich bin eben auch nicht mit der Erwartung reingegangen, dass es jetzt strikt um Skaten geht, sondern ich wusste, was für eine Art von Film es wird und deswegen konnte ich mich auch besser darauf einstellen.
Mhm. Willst du den vielleicht mal für die Zuschauer kurz zusammenfassen.
Klar.
Zuhörer, sorry.
also ja, unser Protagonist ist, wie du schon gesagt hast, der Schauspieler Sunny Suljic, der übrigens während dem Dreh 11 Jahre alt war. Und er wächst auf, glaube ich, es ist in L.A. sogar.
Ja.
Und unter sehr ärmlichen Verhältnissen. Er hat einen großen Bruder und eine sehr junge Mutter. Und der Vater hat die Familie verlassen. Und der, also Stevie Sunburn, Sunny Suljic, wie wir ihn nennen wollen, unser Protagonist, weiß selber nicht so ganz, wohin mit ihm. Er hat irgendwie noch nicht als Elfjähriger wie auch seinen Fuß in dieser Welt gefasst und nimmt einfach alles auf, was um ihn rum ist, was Musik angeht, Videospiele, was sein Bruder ihm sagt, was vielleicht cool ist, bis er dann eines Tages an einer Gruppe von Skatern vorbeiläuft und dann irgendwie direkt sieht, okay, das ist ein Lifestyle, den ich auch leben will, das sind irgendwie coole Typen einfach, ich will so sein wie die, ich will zu dieser Gruppe gehören, ich will auch diesen Lifestyle leben. Und nach tastet er sich dann immer mehr an diese Gruppe ran. Er geht zum Beispiel einfach in einen Skateshop und lernt Ruben kennen. Das ist der jüngste von dieser Skatergruppe aus 4 Leuten. Unsere 5 zentralen Charaktere, kann ich ja mal sagen, sind Stevie, Ruben, das ist der kleinste eben von der Skatergruppe, Fuckshit, das ist so ein bisschen der Verstrahlte, sag ich mal, der Taugenichts von der Gruppe. Dann gibt's Fourth Grade.
Frenet war das.
Genau, dann gibt's Fourth Grade. Das ist der Dude, der die Skatefilme für die halt macht.
Filme.
Und Ray, beziehungsweise Nakel Smith. Und das ist der, sag ich mal, erwachsenste Charakter, der probiert, aus dem Skate eine Karriere zu machen, im Gegensatz zu den anderen Charakteren. Und genau dann freundet sich Stevie erstmal mit Ruben an und kommt durch ihn so ein bisschen mehr in diese Clique rein und verbringt mit denen immer mehr Zeit. Und es, auch wenn er sich irgendwie dachte, dass das die Coolen sind und dass sie alles richtig machen, muss er im Verlauf des Films merken, dass es vielleicht nicht zu 100% ist, der Lifestyle ist, den ein Elfjähriger vor allem leben sollte, weil er eben auch die Schattenseiten von dieser ganzen Subkultur des Skatens trifft. Und ja, das ist erstmal so der grobe Plot, aber du hast ja schon gesagt, du fandest ihn mittelmäßig. Kannst du ein bisschen genauer darauf eingehen, was dich so wirklich daran gestört hat, nur dass der Fokus nicht auf dem Skaten lag oder spezielle Szenen, spezielle Entscheidungen, vielleicht auch visuell irgendwas, du meinst jetzt das 4:3 fandest du eben cool, was logischerweise sehr zu dem Thema vom Film gepasst hat, mit Nikes eben, und auch ein sehr starker Filmgrain, also es sah nicht jetzt irgendwie 4K Ultra D-mäßig aus, sondern es war auch so ein bisschen verwaschen alles und ein bisschen verpixelt.
Grainy, weil der wahrscheinlich halt auch auf Filmen aufgenommen wurde.
Genau, oder klar.
Was war es dann, 16mm?
Ja, ich denke sowas. Ja. Also heutzutage ist mittlerweile eigentlich meistens 60mm oder so.
60, okay.
Und da siehst du dann auch, da ist wirklich kein Makel dran, einfach nur. Aber wenn du, je tiefer es geht sozusagen in den Millimetern, desto grainier wird es, desto gröseliger, um jetzt kein besseres Wort dafür zu finden.
Fand ich teilweise sogar echt schön. Vor allem bei Filmen ist halt das Schöne. So ja. Das Licht ist halt sehr charakteristisch. Was mir nicht so gefallen hat, beziehungsweise bei dem Film hatte ich teilweise irgendwie das Gefühl, dass ich nicht wusste, was er mir vermitteln will.
Okay.
Zum einen die Szene von, wie heißt der Jüngste nochmal?
Ruben.
Mhm. Irgendwie seinen Charakter habe ich nicht ganz verstanden, irgendwie, weil er sich, wo er sich bei, Sunburn vorgestellt hat, hat er sich ja so krass aufgespielt. So, ich bin der Krasseste, ich bin Skater, ich schlaf mit Frauen. So.
Und klar, das hast du nicht verstanden?
Ja, also sein Verlauf in dem Film dann und auch weil er dann irgendwie, das ja, da gab es noch so eine Szene, wo der aus dem Auto ausgestiegen ist und dann ins Apartment gegangen ist, so die Treppen hoch, aber dann wieder runtergegangen ist und so. Weiß nicht, so oft zu viele offene Fragen.
Okay.
Zum Beispiel, also für mich jetzt, oder wieso sich Sunny, Stevie, sich quasi selber auch irgendwie wehtut, wo er sich so mit dem mit der Bürste von seiner Mom, nachdem sie die 80 Euro geklaut haben, sich so selber wehtut.
Oder er sich irgendwie mit dieser einen Konsole da, mit dem Kabel da gewirkt hat, nachdem sein Willen durch die Bude gejagt hat.
Ja, das habe ich schon verstanden. So, okay. Das war halt mehr aus dem Affekt, weil ihm halt so quasi alles irgendwie dann
bewusst wurde.
Ja.
Also ich muss sagen, ich fand Ruben tatsächlich einen sehr deutlichen Charakter. Das hat dann alles, sag ich mal, sich summiert zu der einen, späteren Szene zwischen Stevie und Ray, wo er eben so ein bisschen alles erklärt hat. Und da hat er auch ganz kurz angeschnitten, dass Ruben einfach bloß so, Stevie soll nicht denken, dass er das beschissenste Leben hat, weil jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Ja, ja.
Und bei Ruben ist halt das Ding, dass er anscheinend auch eine ziemlich beschissene Beziehung zu seiner Mutter hat und deswegen eigentlich gar nicht nach Hause gehen will und dann durch Skaten irgendwie so eine kleine so einen Ausweg, halt einfach eine Zuflucht einfach hat, wo er irgendwie seinen Spaß haben kann, wo er selbst sein kann.
Ach krass, okay, dann habe ich das gar nicht verstanden. Ich dachte, das ging da, wo er quasi, wo Stevie von seiner Mom quasi, also mit seiner Mom dann halt die Jungs konfrontiert wurde, mhm. normale Sache im Auto und das und diese eine Szene, wo Stevie auch so seine Mom angeschrien hat, ja. was auch so ein Key-Moment war.
Mhm.
Danach saßen ja da draußen und dann kam Nikhil zu ihm.
Mhm. Ja, genau.
Und hat dann quasi so, ich dachte, der redet da von dem Lockenkopf, dem blonden Riesen.
Fuck shit,
genau, fuck shit.
Nee, das war Ruben. Und ich glaube, so diese einzige Sache, was du jetzt gerade angesprochen hast, als sie sich das erste Mal kennengelernt haben und er sich yeah. so aufgespielt hat, dass er irgendwie der Geilste ist, ist, glaube ich, bloß, weil er nicht gerade irgendwie, wie soll ich das sagen, dass er nicht gerade der Coolste in der Gruppe ist und dass ihn jeder noch so als Kind sieht
mhm.
und er eigentlich zu allen hochschauen muss und jeder schaut auf ihn herab und jetzt kommt da endlich mal eine Person rein,
ja,
die keine Ahnung von gar nichts hat und wenn er der Person dann irgendwie weismacht, dass er der Geilste ist, dass er wenigstens mal sozusagen den Respekt bekommt, den er denkt, dass er sich verdient hat durch mhm. das Ganze. Weil er ist noch der Elfjährige, er skatet vielleicht nicht so gut wie die anderen beiden, also wie Ray und Fuckshit. Und deswegen probiert er jetzt sozusagen seinen eigenen Respekt dazu, davon zu bekommen, wenn er jemanden, der noch weniger Ahnung hat, ein bisschen manipuliert.
Mhm.
So habe ich das aufgefasst.
Eine andere Sache, die mich auch irgendwie ja schon ein bisschen gestört hat, ist dieses ganze 90s-Theme. Ich fand das teilweise zu aufgesetzt irgendwie.
Okay.
So in die Fresse, yo, voll 90er und...
Mit Street Fighter-Shirts.
Ja, genau, und die T-Shirts.
Und Sachen,
und, ja. So die, ich weiß nicht, also es kam für mich dann letztendlich dann doch nicht so authentisch rüber, wie es vielleicht die Intention von Jonah Hill war.
Nee, verstehe ich auch. Also ich habe dieses Problem oft, muss ich sagen, aber mit dem speziellen Film zum Beispiel nicht,
mhm.
weil es ist ein Riesenschwung in den letzten 5 Jahren einfach bloß an so nostalgiegetriebenen Filmen oder Serien, mhm. zum Beispiel Stranger Things. Fanden ja alle so mega geil, weil es diese 80-Ästhetik hatte.
Ja.
Und irgendwie, ja, da siehst du hier das Filmposter und der hat das Shirt an und die hören den Song mhm. und so. Und viele Filme arbeiten nur mit dieser Nostalgie, sage ich mal, dass das halt so cool ist und dass man deswegen den Film schauen soll, um sich so ein bisschen wieder in diese Zeit hineinzuversetzen. Aber das, auch wenn ich meine Probleme damit hatte, auf die ich später beim Soundtrack noch eingehen würde, ich weiß nicht, wie du dich da fühlst, aber das machen wir ja später. Und ich finde, das war eher so ein Nebeneffekt, der aber einfach authentisch gewirkt hat. So Skater-Jungs, die irgendwie halt 16, 17 waren oder so, mhm. die denken halt auch, sie wären der geilste Scheiß, wenn sie fett mit irgendwelchen Skatermarken oder so rumlaufen und die baggiesten Jeans tragen
mhm.
und alles ganze Zeug. Und deswegen fand ich es nicht so aufgesetzt wie du.
Das war aber am Anfang so. Also,
weil ich vielleicht denke, dass irgendwie die Intention war, zu zeigen, dass die Charaktere es sich in diesem Universum selber aufsetzen, dieses Image. So, schaut mal, wie geil wir sind, weil wir skaten und deswegen tragen sie es so in die weite Welt hinaus.
Okay.
Und das hat man ja auch an Lucas Hedges, war der große Bruder von Sunny Suljic, der eigentlich nur in großartigen Filmen ist. Das ist echt erstaunlich. Der ist in Manchester by the Sea, der ist in Waves.
Ich muss sagen, der Bruder hat mich am meisten fasziniert. So.
Echt?
Ja, okay. Fand ich am interessantesten Charakter. So.
Genau, und der ist ja auch irgendwie, ist halt einfach irgendwie so ein White Boy, der dann die ultra baggy Jeans, so dicke Hoop Earrings getragen hat und so mega weite Shirts. Und man hat gemerkt, das ist eigentlich die übelste Pussy so. Und dann gibt es auch eine Szene, wo Stevie ihm sagt, so, du hast eh keine Freunde, was machst du hier eigentlich? Aber er probiert halt mit diesem Image einfach, wenn er sich so anzieht und diese Musik hört, sich da irgendwie reinzufühlen. So, und
so eine irgendwie so eine Wand, die er da irgendwie hochzieht. Um
ja, genau. Um zu verbergen, dass er eigentlich niemanden hat, sag ich mal, probiert er so hip wie also möglich.
Meine Theorie zu dem großen Bruder ist eigentlich, dass der also irgendeine Art von Depression hat, dass er irgendwas unterdrückt und das dann halt auch eben an Stevie auslässt. Ja. So, er hat halt, wie du schon gesagt hast, er hat wahrscheinlich keine Freunde und ich meine, die waren ja auch zu seinem 18. Geburtstag, war der ja alleine mit seiner Mom und seinem kleinen Bruder im Restaurant essen so und man hat gemerkt so, dass seine Stimmung sehr unterdrückt war und das kommt dann alles dann an dem Punkt an ihm so, also es kommt dann an einem Punkt kommt es dann bei ihm alles raus, wo eben Stevie von dieser Party zurückkommt und sie sich streiten.
Ja.
Und der dann in der Küche hockt, da voll am Flan mit dem T-Shirt über seinem Gesicht. Und, ja. Genau.
Und man muss halt auch einfach sagen, dass er es wahrscheinlich nicht einfach hat. So einfach als jemand mit einer extrem jungen Mutter. Das war ja irgendwie bei diesem Geburtstagsessen, als ich 18 war, war ich mit dir schwanger oder warst du irgendwie 2 Jahre alt oder irgendwas in die Richtung, hat sie gesagt. Und sie ist ja wirklich bettelarm, er hat keine Vaterfigur, also man kann sich einfach nur denken, dass er eben nicht diesen Wegweiser hat, diese Vaterfigur, diesen Sinn irgendwie. Und wenn du dann keine emotionale Unterstützung von Freunden oder irgendwas dergleichen hast, dann ist es bestimmt auch einfach nicht leicht.
Also ich muss ehrlich sagen, so bettelarm kam die mir nicht vor.
Brutal, also es war ja...
Also ich meine, die hatten ein gutes Haus, sie hatten auch ein Auto.
War das ein gutes Haus?
Also klar, die Lage, aber ich meine, also klar, immer noch in L.A. und wahrscheinlich in einem ärmeren Viertel, aber im Vergleich jetzt mal zu den anderen Jungs so in dem Film, ging Stevie verhältnisweise schon sehr gut.
Okay, ich hätte es so interpretiert, dass sie schon auf jeden Fall in der Unterschicht waren und die Mutter sich schwer getan hat, die finanziell über Wasser zu halten.
Kann ich, also würde ich nicht abstreiten.
Okay.
Aber jetzt mal in dem Kosmos, so in dem sich der Film bewegt, geht's denen, würde ich schon sagen, eher gut.
Okay, ja klar.
Ich meine,
ja,
das nee, Einzige, so, was das eigentliche Problem so von den anderen Kids war, dass halt die Familienstrukturen der Einzelnen halt von den Eltern aus eher ins Negative getrieben wurde. So, und bei Stevie war es halt eher so der Bruder, der halt aber, also aus dem Grund, dass er ihn halt so teilweise malträtiert hat, lag halt eher, dass er mit den Sachen, die er eben als kleiner Junge nicht verarbeiten konnte oder erfahren hat, so Sachen wie, dass seine Mom eben, der meinte ja auch so das Gespräch, wo die beim Zocken waren.
Ah, das war eine der geilsten Szenen.
Ja, hat mir die auch super gefallen. Stark. Ja, auch, genau, auf jeden Fall, fuck jetzt, wo war mein Punkt?
Familienstruktur, genau, der große Bruder.
Genau, der große Bruder, Traumata. Nämlich, konnte nicht mit den ganzen Erfahrungen eben klarkommen, so, als er halt in dem Alter war von Stevie, so, dass er halt eben seine Mom immer mit neuen Typen gesehen hat und dann halt auch so die Geräusche aus dem Schlafzimmer gehört hat.
Ja.
Und deswegen ist er auch mega neidisch auf Stevie und deswegen lässt er halt dann auch seinen Frust so an ihn aus, weil er es ihm teilweise auch nicht gönnt.
Ja, dass er jetzt so seine Gruppe von Freunden gefunden hat und irgendwie die ganze Zeit unterwegs ist und eben irgendwo flüchten kann, sag ich mal, von diesem Alltag, den er damals durchleben musste.
Ja,
ja, okay, verstehe ich schon auch. Aber das heißt, wenn ich jetzt probiere mal das zusammenzufassen, deine größten Probleme waren teilweise, dass du nicht so eine wirkliche Durchsicht bei manchen Charakteren hattest, wie du zum Beispiel Ruben gesagt hast, und dass es so ein bisschen zu viel Nostalgie-Gebait war, oder verstehe ich da was falsch?
Es kam für mich nicht authentisch rüber, so.
Okay.
Dieses, also, mit den ganzen T-Shirt-Prints und so, ich meine, in den 90ern wird, glaube ich, auch nicht jeder irgendwelche Prints getragen haben, oder die Art von Musik gehört haben oder ich weiß nicht, wenn man sich dann tatsächlich dann Filme aus der Zeit anhört, so, dann ziehen sich die Leute im Verhältnis eher normal an.
Ja, klar, aber man muss ja sagen, dass sich der Film auch auf diese Subkultur fokussiert, dass halt eigentlich die einzigen Personen, die du siehst, Skater sind. Und du kannst ja auch heute, wenn du auf der Straße meistens Leute siehst, unterscheiden, ob jemand Skater ist oder nicht.
Ja, okay.
Damals war es halt der absolute Aufschwung von dieser Sportart, so in den 90ern hat es ja wirklich so an irgendwie Mainstream-Appeal gewonnen, das Skaten. Und deswegen, dass du da halt mehr Leute, sag ich mal, so in der Hauptstadt des Skatens findest, die so rumlaufen, vor allem mit unseren 5-6 Hauptcharakteren, die eben alle Skater sind, fand ich es logisch, dass sie sich so angezogen haben,
beziehungsweise so anziehen wollten. Weiß ich gar nicht, ob das wirklich so war. Also aus meinem Gefühl her war es damals trotzdem immer noch eine Subkultur und was ich halt auch aus Erzählungen so gehört habe, auch hier in Deutschland, ist so, dass Skater eigentlich immer die Nerds waren, die Außenseiter, die verschwitzten, die da irgendwie mit ihren komischen Brettern da Tricks machen, so quasi Nerds einfach.
Okay.
Und das war tatsächlich, glaube ich, auch so in den frühen 2000er hier in Deutschland so, dass man halt ein bisschen auch auf die herabgeschaut hat und...
Aber es wurde ja auch auf sie herabgeschaut.
Ja, ja.
So, dass sie von jedem Spot so...
Nun, halt, ich meine nur, weil du meintest, die Es wurde
ja, aber es hat,
Mainstream.
Nee, nicht, okay, Mainstream war vielleicht das falsche Wort, aber in der Subkultur selbst hat es einen Aufschwung. Nicht, dass irgendwie Leute auf die Straße gegangen sind und so, ah, cool, ich sehe einen Skater, sondern dass halt eher mehr Leute in
diese Subkultur reingegangen sind. Es war auf jeden Fall eine voranschreitende Subkultur, die mehr Anhänger gefunden
hat. Genau, genau.
Ja.
Aber man hat ja immer noch gesehen, dass sie eigentlich überall, wo sie waren, wurden sie verscheucht. Zum Beispiel, wo sie einfach in irgendeinem Park waren, wo sie einfach geskatet haben, war es ja immer noch, dass sie dann direkt weggescheucht wurden. Was heutzutage, natürlich gibt es auch noch Spots, wo Skater irgendwie verscheucht werden. Das siehst du überall bei irgendwelchen Compilations. Ja, aber du hattest das Gefühl, dass die nirgendwo sein durften.
Ja. Apropos die Szene dann mit dem Kopf, fand ich dann auch cool, wo sie
das da schon waren. Das war...
Die fand ich echt sehr witzig.
Die war extrem witzig. Und ich glaube, ich weiß auch, warum sie so gut war. Weil du hast ja Jonah Hill, der hauptsächlich unter Judd Apatow gelernt hat. Judd Apatow ist der Regisseur von Superbad.
Mhm.
Und in Superbad ist ja extrem viel improvisiert. Einfach du lässt die Kamera laufen, aber du hast halt Schauspieler, die an sich halt von Natur aus wirklich witzige Personen sind und lässt die einfach so ein bisschen riffen. Und da waren so geile Lines dabei, nur mit diesem Polizisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles im Skript stand. Ich glaube, da wurde echt teilweise einfach sowas rausgehauen, weil sie es irgendwie gerade gefühlt haben.
Es war an sich auch einfach eine sehr geile Szene und ein sehr geiles Bild von dieser Zaun zwischen den zwei Fronten.
Mhm.
Hat mich auch sehr daran erinnert, wie so zwei Hunde, die dann so...
Die sich so anbellen.
Die sich so anbellen und wissen, so wissen, dass sie diesen Schutz vom Zaun haben.
Ja.
Und witzig auch so diese... Auch das gerade so... dass ein schwarzer Kopf ist und dann dass der schwarze Skater sich dann so quasi so anbiefen, fand ich auch sehr interessant.
Und
so den Umgang, wo er meinte auch so, yo, was skatest du? Skaten ist nicht für Schwarze und so.
Ja.
Fand ich auch sehr interessant.
Oder wo er zu Fuckshit meinte irgendwie, dass er das N-Wort nicht benutzen
darf,
weil er aussieht wie ein Samoan, Alter. Ja. Und dann meinte er irgendwie, dann hat, glaube ich, eine Kyle Smith, also Ray, gesagt, irgendwie, dass er raucht. Dann meinte er, even Jesus smokes oder so.
Ja.
So ein Scheiß, was halt einfach bloß, keine Ahnung, ich finde sowas mega witzig. So, wenn du darüber nicht lachen kannst, auch okay, aber es war wirklich eine der witzigsten Szenen, würde ich auch so sagen.
Eine witzige Szene war zum Beispiel auch, wo Fourth Grade auf der Couch saß und das Mädel neben ihm und er, also es war für mich witzig, weil er halt so erzählt hat, so, yo, ich will Filmer werden, also ich will Filmproduzent werden und ich habe da so ein Konzept im Kopf, nachdenken, so eine beschissene Story von so einem Baby erzählt.
Ja, super strong Baby.
Ja, super strong Baby und sie so, ja, yeah, voll cool. Das fand ich auch mega witzig.
Und sie sich insgesamt drüber lustig machen, was Fourth Grade eigentlich für ein Vollidiot ist.
Ja, ja.
Und der hat auch eine extrem überzeugende Rolle gespielt. Also man muss kurz noch anmerken, in diesem Film, außer Sam Suljic, Lucas Hedges, der Bruder, und die Mutter war eigentlich jeder einzelne Charakter Skater einfach und hat noch nie irgendwie Schauspiel gemacht.
Ja.
Nicole Smith war seine erste Rolle von Fuckshit, von Gio Garcia oder so heißt Ruben, glaube ich. Das sind alle Skater einfach bloß, wo halt Jonah Hill irgendwie durch den Äther, sag ich mal, vielleicht sind die auch Profi-Skater im echten Leben, soweit weiß ich nicht.
Doch, also tatsächlich.
Bei Nicole Smith Sunny, weiß ich's, bei den anderen.
Nicole Smith und Sunny auch. Ich glaube, die sind sogar Pro geworden jetzt vor kurzem.
Ja.
Sunny
hat eben auch den Vertrag bei Adidas, weil er Seth Rogen auch mit Palace und so die Connections hat.
So Illegal Sith und zum Beispiel das neue Godspeed-Video, da sind sehr viele aus dem Film sind die vertreten. Jetzt Olin Krennic, aber eben Sunny, Nikit, in dem Skate Shop war zum Beispiel Aramis Hudson. Der war auch in dem Godspeed-Video. Wer noch? Der eine Pro zum Beispiel, mit dem...
Mit dem Ray so geredet hat, mit dem
er, wo Fuckshit dann reingekommen Kevin ist. Kevin White.
Ah, der sagt sogar mir was.
Der ist auch in dem Godspeed. Also das Godspeed-Video ist... da sind sehr viele aus dem Mid-90s-Film und auch ein wichtiges Skate-Video so in der jetzigen Zeit.
Ich glaube nur, Sunny war damals noch nicht Pro-Skater,
weil
elf oder so. Ja, der hat bestimmt schon leidenschaftlich geskatet, aber ich bezweifle, dass er mit 11 Pro
war. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt Pro ist. Ich
glaube schon. Ich folge
die jetzt auch nicht so sehr. Genau, was du noch sagen wolltest, also was ich noch sagen wollte weil du meintest, dass Jonah Hill viel von
Wie bitte?
Viel von wem?
Judd Apatow.
Judd Apatow gelernt hat, also dass er viel improvisiert hat, die ganzen Gespräche und wie nennt man das? So
die Dialoge.
Die Dialoge, ja. Genau. Fand ich sehr organisch und irgendwie authentisch. Also man hat schon gemerkt, dass es wahrscheinlich improvisiert war.
Ja.
Aber ich fand, die haben mir sehr gut gefallen, auch weil die einfach, wie gesagt, authentisch rüberkamen. So. Das fand ich also sehr, sehr gut.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass der Schauspieler von Fuck Shit ein ultra guter Schauspieler ist. Ja. Aber ich kann mir halt einfach nur vorstellen, dass er sich selber gespielt hat und halt seinen Spaß mit der Rolle hatte.
Hatte auch. Ich habe vor... Es gibt so ein Video auf YouTube. Das, also nicht nur eins, aber es gibt so mehrere Videos von eben Fuck Shit.
Mhm.
Also Own Planet und... Zum Beispiel eins, das heißt einfach Own Planet B-Sides und man sieht ihn halt einfach in L.A., wie er da rumskatet mit seiner Crew vor 7 Jahren, da war er wahrscheinlich auch so, weiß ich, 12, 13.
Okay.
Und er hat sich kaum verändert. So, wenn man den letzten Film sieht, er ist eigentlich dieselbe Person, er hat sich selber gespielt, er ist immer noch so dieser verpeilte funny Dude mit der witzigen Frisur, immer irgendwie am Späßchen machen und was ich genau auch sehr ans Herz legen kann, so seine alten Skate-Videos mal anzuschauen.
Aber deswegen, wenn du sagst, du fandest den Film irgendwie so ein bisschen aufgesetzt, beziehungsweise diesen Nostalgiefaktor, mich hat es eben gar nicht so abgelenkt, weil ich die Dialoge so authentisch fand, einfach bloß, weil ich halt, ich kenne mich nicht wirklich mit dem Skaten aus. Ich habe, bis ich 16 Jahre war, habe ich geskatet und da eigentlich auch nur Bowl und jetzt nicht irgendwie in der Stadt oder so, Flat Street einfach. Aber trotzdem kann ich mir nur vorstellen, dass diese Gespräche authentisch sind, auch wenn ich jetzt von mir aus selber keinen klaren Referenzwert habe. Deswegen
hat es mich ging ja nicht um
das Skaten Ganze, und
so, sondern es waren einfach normale Dialoge, so in dem Kontext halt entsprechend. Also was halt dann in dem Fall nicht Skaten war, sondern einfach so Gespräche unter Freunden.
Ja, voll.
Und die waren alle geil. So.
Ja. Wir können direkt mit meinem allseits beliebten Ratespiel weitermachen.
Ratespiel, okay.
Nico, wie viel hat der Film gekostet?
Boah, ich bin da ganz schlecht, weil ich mich mit Zahlen, so was Film angeht, überhaupt gar nicht auseinandersetze. Gehen wir mal, also irgendein Beispiel, anderen Film, so einen ähnlichen Film.
Escape Room hast du gesehen, oder?
Ja,
genau.
Ach, du sagst nicht, irgendwie, den Podcast habe ich gehört.
Okay.
Wie viel waren es? 30?
Nee, ich glaube, der hat 20? 9 Millionen gekostet oder so. Und irgendwie 172 eingenommen.
Mhm.
Und dann sowas kostet so 9 Millionen. Unfriended Dark Web hat 1 Million gekostet, was alles nur auf diesem Laptop-Bildschirm war. Und sag ich mal, das Maß aller Dinge ist dann ein scheiß Avengers-Film, der kostet 300 Millionen. Wie viel glaubst du, hat der gekostet?
Keine Million.
Okay, knapp. Es sind knapp über 1 Million.
Okay.
Und wir regen uns ja immer drüber auf, dass scheiß Filme so einen großen Profit machen. Zum Beispiel wie bei Unfriended Dark Web, wie bei Escape Room, aber und ich glaube, der Schacht auch hat ziemlich gut Geld gemacht, den du ja magst, aber das soll jetzt nicht das Thema sein, aber der Film hat auch tatsächlich 9,3 Millionen eingenommen, also das Budget so versiebenfacht oder so, und da kann ich einfach nur froh sein, weil klar, es ist kein...
Also welcher Film? Also
der jetzt.
Mid-90s hat?
Mid-90s hat 1,7 gekostet und 3,9 Millionen gemacht.
Okay.
Was eigentlich nur ein gutes Zeichen ist. Weil natürlich ist es kein großartiger oder perfekter Film, aber es ist, wenn du mich fragst, ein Film, der das Herz am rechten Fleck hat und mit einem Regisseur, der einfach bloß eine persönliche, für ihn wichtige Geschichte erzählen wollte, mit der sich, glaube ich, auch viele Leute assoziieren können. Und dass er dann auch durch A24, was halt einfach eine Riesenproduktionsfirma ist in der Indie-Szene, sage ich mal, und eigentlich die auch am meisten respektierte, da kann man sich schon freuen, dass er so viel Geld macht. Weil sonst, ich sehe lieber 10-mal hintereinander mit 90s als noch einmal Escape Room oder so. Und deswegen, bei dem Budget, auch wenn es immer ein kniffliges Thema ist, was eben das Marketing angeht, aber ich glaube, dass sie im Untergrund eben so viel Promo gemacht haben mit der Reichweite, die dann eben die verschiedenen Skater auch haben, wie Nikhil Smith oder so jetzt, dass ich froh bin, dass er so die Runde gemacht hat.
Ja, apropos Budget. Ich muss jetzt nochmal kurz zurückkommen zu, warum der Film mir dann doch nicht so gut gefallen hat.
Oh ja, also bitte.
Im Großen und Ganzen fand ich den, für den, was der Film dann letztendlich ist, schon gut und schön. Nur dann am Ende, so die letzten, weiß ich nicht, so 5, 6, 10, so hatte ich dann irgendwie das Gefühl.
Minuten, also?
Nee, schon 10. Also,
ach, 5, 6, 10?
Ja, okay. Irgendwie, wo es so ab der Party dann...
Okay.
Da hatte ich dann...
Dann würden wir jetzt vielleicht mal, wir haben eh schon einige Sachen angesprochen, dann geben wir jetzt mal die ultimative Spoilerwarnung raus, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, am besten nicht weiterhören.
Weil wir haben doch eh schon so viel gespoilert.
Aber es waren nur so einzelne Szenen und nicht so Key-Szenen natürlich schon irgendwo, aber das Ende ist zum Beispiel sehr wichtig, also ganz am Ende.
Darauf will ich gar nicht, also noch nicht so sehr darauf eingehen, sondern im Großen und Ganzen so, was mein Gefühl quasi war.
Mhm.
Und zwar hatte ich eben das Gefühl, so bei den letzten 5 bis 6 Szenen, dass, also von dem Film, natürlich weiß ich nicht, ob die dann auch in der Reihenfolge gefilmt wurden, irgendwie hatte ich dann das Gefühl eben, dass denen so das, nicht das Budget ausgegangen ist, aber so, dass sie dann lag es wahrscheinlich nicht am Budget, sondern einfach an der Aufmachung vom Film, so, dass die so irgendwie schnell fertig gemacht wurden.
Mhm.
Beziehungsweise die Szenen dann im Verhältnis zu dem kompletten Film sehr schnell irgendwie...
So abgefertigt wurden. Du bekommst die Informationen, die Szenen vermitteln soll, aber du lässt die Szene nicht richtig atmen.
Genau.
Okay.
Irgendwie war das dann am Ende mir die letzten Momente, also Szenen vom Film waren für mich irgendwie dann vom Pacing her zu schnell im Verhältnis zu dem restlichen Film.
Okay, verstehe ich.
Was ich sagen wollte, ist, dass die letzten Szenen sehr schnell, wie du meintest, also wie meinst du?
Die wurden auch so abgehandelt.
Abgehandelt, ja. Was halt irgendwie zum restlichen Film nicht so gepasst hat.
Mhm.
Also,
du meinst, der Film hat sich am Anfang bei bestimmten Szenen sehr viel Zeit gelassen und dann am Ende sich die Zeit nicht genommen, wenn er sie gebraucht hätte.
Genau, und irgendwie fand ich dann die allerletzten Szenen dann tatsächlich dann am besten, beziehungsweise diese Camcorder.
Scheiße, die war so geil.
Also ganz ehrlich?
Dieser Abspann da, meinst du da?
Ich fand den Abspann fand ich geiler als den ganzen Film. Ganz ehrlich, wenn die denen nur den Abspann gezeigt hätten, das wäre für mich... Also, ich hätte von dem mehr mitgenommen als von dem kompletten Film.
Weil es aber auch genau der Scheiß ist, den du feierst, sag ich mal. Also, ich meine, es ist ja das, was du dir eben auch auf einer täglichen Basis reinziehst, weil du eben genau sowas sehen willst.
Ja.
Du hast ja schon gesagt, du hättest dir gewünscht, dass der Film mehr ums Skaten gegangen wäre. Und ich glaube, du hast dir
aber darum geht's ja eigentlich.
Diesen Abspann,
ich sehe dir ja auch viel mehr. Also, in diesem Abspann sehe ich ja auch viel, viel mehr, sondern da geht's ja mehr so um die Freundesgruppe, die Spaß hat beim Skaten und an sich auch zusammenhalten, zusammen funktionieren und halt einfach ein Team sind. Und also ich weiß nicht, ob es so ist, aber wenn der Abspann quasi das verkörpert hat, was der Film zeigen wollte, dann war es dann doch irgendwo misslungen.
Okay, aber ich glaube, es geht eben gar nicht drum... Okay, wie formuliere ich das am besten? Der Abspann hätte erstmal per se nicht so gut funktioniert, wie er es getan hat, wenn wir den Film davor nicht gehabt hätten. Weil sonst hättest du dir die ganze Zeit nur gedacht, sag ich mal, okay, wer sind diese Leute? Klar, es sind irgendwelche random Skater, die da ihren Spaß haben.
Mhm.
Aber dadurch, dass du diese Dynamik dann nochmal neu aufgreifst, zum Beispiel ein Fuckshit oder so, der im ganzen Film eigentlich nicht so viel mit Stevie zu tun hat, so, und die sich dann aber irgendwie in den Arm liegen und keine Ahnung was machen und sich aus Spaß irgendwie ein bisschen rangeln, so, dadurch hat es erst diese süße Note, sag ich mal, die es hinterlässt. Und ich glaube, es ging eher in einem Film drum, wirklich Stevie zu thematisieren und einfach diese Coming-of-Age-Story und, sag ich mal, als
ganz... Waren einfach so zwei verschiedene Ansätze einfach, so, also quasi Abspann und halt Film an sich.
Genau.
Nur genau das mit, also genau die Erwartung, mit dem ich in den Film gegangen bin,
hast du im Abspann bekommen?
Habe ich im Abspann bekommen.
Okay, verstehe ich. Aber eben, wie gesagt, der Film, sag ich mal, ganz pauschalisiert, geht so ein bisschen drum, jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Ja.
Aber man braucht immer Freunde, die einem eine gewisse Zuflucht bieten, was man eben in der Nicole-Smith-Szene mit Sami Suljic hat, wo sie so ein bisschen drüber reden, er meint, sein Bruder wäre verstorben und Fuckshit wäre der Einzige, der ihn aus dem Haus gezerrt hat und zu sagen, wir gehen jetzt skaten.
Mhm.
Dass es einfach ein bisschen darum geht, egal wie scheiße in deinem Leben läuft, solange du die richtigen Leute hinter dir hast, kannst du trotzdem da,
und das
sag halt, ich mal, dich ablenken lassen.
Und das ist halt auch Skaten einfach so geiles Konzept halt, was sich da Jonah Hill auch einfach hergeführt hat. So, Skaten kann halt auch so vieles sein. Es kann ein Beruf sein, es kann eine Leidenschaft sein, aber auch nur ein Hobby.
Oder halt ein ganzer Lifestyle.
Ganzer Lifestyle oder halt auch einfach ein Ventil.
Mhm.
Und da finde ich so, für den Film ist es eigentlich so das perfekte Medium.
Ja, auf jeden Fall. Also alles, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber stell dir, sag ich mal, die Geschichte von diesem Film mit irgendwas anderem als Skaten vor und du würdest dir denken, es hätte nicht so gut gepasst.
Ja, also klar. Weil, ich meine, es gibt Skaten bestimmt halt etliche Filme so in der Richtung mit Basketball oder Fußball.
Ja klar, aber sind es dann so gute Filme wie der?
Ja, das ist halt dann eine andere Frage.
Weil meiner Meinung nach ist Skaten halt einfach diese perfekte, wirklich, was halt nicht nur eine Sportart ist, sondern eben auch dieser Lifestyle, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben.
Mhm.
Das ist halt auch einfach mit den Jungs draußen, dann trinkst du vielleicht ein bisschen was, dann, ja, dann rauchst du. Und es geht eigentlich eher mehr um das Zusammensein, sage ich mal, als um das Skaten an sich. Natürlich gibt es Leute mit Ambitionen, die dann Pro-Skater werden wollen und was weiß ich noch alles. Aber an sich, wie du schon gesagt hast, ist einfach ein sehr gutes Ventil. Und ich finde, der Film hat es gut hervorgebracht, um es so darzustellen, dass Skaten irgendwie nicht dies und das ist, sondern alles sein kann. Und für Sunny eben genau das, was er gerade gebraucht hat.
Ja.
Aber dann können wir jetzt mal auf ein paar wichtige Szenen eingehen, die ich mir notiert habe.
Ja.
Und zwar ist meiner Meinung nach die wirklich allerbeste Szene die Montage, die Sunny Suljic und Nakeel Smith haben, nachdem sie ihr Gespräch hatten. Wo du einfach nur den Soundtrack hast. Du hast diesen geilen, ja, Film 16mm einfach nur. War genau, das Smith? Es, ja, war The Smiths.
Ja.
Wie sie einfach bloß diese, okay, es war nicht wirklich eine Hillbomb, weil es war fast eine gerade Straße, aber es ist einfach bloß nur ein Soundtrack, du hast nichts anderes, Sonnenuntergang, L.A., ja, sie skaten
sehr da runter. Sehr schönes Bild auch.
Und zwar einfach so eine schöne Montage, weil du musstest nichts sagen irgendwie, um dir zu vermitteln, was da gerade passiert, sondern du hast gemerkt, okay, Stevie bekommt gerade genau das, was er eigentlich die ganze Zeit lang gebraucht hat, und zwar Ablenkung, eine Zuflucht, irgendwas, was ihn aus diesem Alltag rausbringt. Und Ray war eben genau der, der ihn dazu bringen konnte, ja, ihm zu zeigen, okay, Skaten ist vielleicht einfach an sich mal mega cool oder so und du bist einer von den Coolen, weil du trinkst und rauchst und auf einem Brett stehst,
ja,
aber einfach diesen Ausweg für deinen Alltag zu haben, wurde in der Szene extrem gut vermittelt, wenn du mich fragst. Und dass sie dann auch da auch im Park gepennt haben, ich fand es einfach eine wirklich, ich finde es fast das perfekte Wort dafür, ich fand es eine wirklich süße Szene einfach. Mhm. Also da ist mir echt ein bisschen das Herz aufgegangen.
Ja.
Aber dann gibt es noch ein ganz, 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 ganz großes Problem in einer einzelnen Szene, wo ich wirklich, ich war einfach nur angewidert. In der Szene, wo sie bei der Party waren und Stevie,
ja,
mit ST heißt sie, glaube ich, nachgeschaut, so ein bisschen geredet hat und dann sagt sie die ganze Zeit zu Stevie, du bist nicht wie die anderen Jungs, du bist irgendwie, ja, so jung, aber doch so erwachsen.
Du bist genau in dem Alter, bevor du zum Arschloch wirst.
Genau, sagt sie dann. Und dann kommt ja raus irgendwie, dass sie so ein bisschen rumgemacht haben und dann, ja, sagt Stevie ganz stolz zu seinen Jungs, jo, ich durfte sie ein bisschen fingern und alle, ja, Mann.
Ja.
Und dann dachten mein Bruder und ich uns die ganze Zeit, als wir den Film gesehen haben, wie alt ist diese Frau? Und Sunny Suljic kann nicht älter als 13 sein. Und dann haben wir nachgeschaut. Die Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt 26. Und Sunny Suljic war zu dem Zeitpunkt 11. Und das ist an sich schon mal eine widerliche Vorstellung, finde ich, wenn eine 25-Jährige Sex mit einem 11-Jährigen hat. Die hatten aber, ja, nee, okay, klar. Aber jetzt drehen wir das Ganze einfach mal um, okay?
Ja.
Und stellen dann einen 25-jährigen Kerl hin. Oder einen 26-jährigen. Und ein 11-jähriges Mädchen.
Mhm.
Das wäre die widerlichste Szene, die du jemals gesehen hast.
Wurde bestimmt aber schon verfilmt, glaube ich.
Aber du sollst, aber vielleicht wird schon verfilmt, aber dann sollst du nicht mit diesen Charakteren sympathisieren.
Ja.
Du denkst irgendwie, oh, was ein nettes Mädel und jetzt lässt sie den mal ran. Das ist genau das, was Stevie braucht.
Echt, ich dachte mir so,
ja, Stevie ist unser Held. Ich dachte mir
so, Alter, Stevie, so welch in deinem Alter, Digga, ich würde mich bis ans Lebensende feiern.
Ja, genau,
für
eben.
Für die Aktion. Und
weil das sollte dir der Film eben auch suggerieren, dass du, ja, denkst, ey,
und dann später macht er dann, man, später macht er dann auf cool, so war der dann
und läuft einfach so hier vorbei, ja, und genau,
legt ihn noch so zu, Alter.
Und deswegen so, ich muss auch die ganze Zeit dran denken, ich stelle ein 11-jähriges Mädchen hin und der Film darf nicht veröffentlicht werden, so ungefähr. Mm, und das schwierig. Fand ich schon echt fragwürdig. Lass ihn 14 sein, dann habe ich gar kein Problem damit. Aber 11, Alter, mit 11 warst du in der 5., in der 6.
Also meinst du jetzt...
Mit 11 habe ich noch Beyblade
gezockt. Ja, aber also meinst du jetzt quasi im Kontext vom Film oder im Kontext von der Produktion?
Im Kontext vom Film. Weil
im Film war sie doch wahrscheinlich 17, 16. Ja. Und er so, okay, 11, sicher? 16.
11, 16 ist auch rough. Stell da einen 16-jährigen Typen hin und ein 11-jähriges Mädchen. Das ist genauso komisch. Also ich fand es fragwürdig einfach. Ich fand es unglaublich fragwürdig. Ich sag nicht, mir das den Film versaut hat, um Himmels Willen. Aber das war eine Szene, wo ich echt irgendwie... Ja, wo ich einfach bloß gestaunt habe, sag ich mal, wie die zustande gekommen ist und der sich dachte, dass das irgendwie eine gute Idee war.
Naja, das ist halt eine Vorstellung, die jeder Junge schon hatte und auch haben halt was mit einer Eltern zu haben und das fängt halt schon... Okay, ja, hast schon recht, so mit 11...
In dem mit 11 findest du Mädchen noch blöd, so ungefähr.
Ja, schon, hast du recht. So, das ist schon
deswegen, schwierig. Wie gesagt, lass ihn 14 sein. Vielleicht sollte er im Kontext vom Film auch 14 sein, aber ich finde, dafür sah er zu jung aus. So.
Kannst du mir erzählen, was du willst. Ja, obwohl, ich muss sagen, so, ich habe auch Stories gehört, so da, wo...
Um Himmels Willen.
Ja, nee, aber so, wo 9, so Leute mit 9 schon ihr erstes Mal hatten. So.
Ja gut, aber ob das dann, sag ich mal, vertretbar ist, ist ja die andere
Sache. Was ich damit sagen will, ist, so, dass da halt jeder Mensch... geht da halt auch anders mit um. Ja. Und es gibt halt Leute, die sind halt reifer und nicht, aber du hast schon recht, so das rechtfertigt halt nicht so die komplette Szene, dass das halt nicht als quasi Vorbildsfunktion dann fungiert, in dem Sinne.
Aber dann...
Ich muss sagen, aber trotzdem, als Junge konnte ich mich da auf jeden Fall sehr reinfühlen.
Okay, also ist ja auch fair. Wie gesagt, wir müssen dabei ja nicht dieselbe Erfahrung haben. Aber Lukas und ich,
also mein Bruder und schlecht sah die auch nicht aus. Also
so. Wäre es eine schlechtere Szene, wenn sie schlecht ausgesehen hätte?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht.
Okay,
aber ich fand die Szene cool. Und ich habe mich für Stevie gefreut.
Stevie war einfach die Legende danach, ja.
War er ja auch so.
Ja, safe. Also ich meine, sie haben ja alle voll gefeiert. Film, ja. Aber dann würde ich jetzt wirklich eine Spoilerwarnung rausgeben, weil jetzt kommt wirklich das komplette Ende. Ja, du hast mich ja bei der letzten unterbrochen.
Okay, sorry.
Auf jeden Fall. Wir haben schon das Gespräch zwischen Ray und Stevie angesprochen, weil Stevie war pissed. Er ist nämlich komplett besoffen als 11-Jähriger von einer Party nach Hause gekommen.
Mhm.
Sein Bruder hat ihn dabei erwischt, seine Mutter hat ihn dabei erwischt. Und dann hat die Mutter gesagt, okay, wir gehen jetzt zu diesen Jungs zum Skate-Shop hin.
Seine Mutter? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Vielleicht hat der Bruder seiner Mutter gesagt. Ja, auf jeden Fall hat sie davon Wind bekommen.
Ja, ja und dann, klar ist,
eben. Dann hat Stevies Mutter ihn zum Skate-Shop gezerrt und hat die Jungs dann konfrontiert und meinte, lass meinen Sohn in Ruhe, gib ihm keinen Alkohol, gib ihm keine Zigaretten, nimmt ihn nicht auf Hauspartys mit, ihr habt ab jetzt nichts mehr mit meinem Sohn zu tun.
Mhm.
Und dann schreit Stevie seine Mutter an, sagt, halt die Fresse, lass mich mein Leben leben. Der ganze Spaß. Und dann hat Stevie eben sein Gespräch mit Ray, wo Ray ihm eben sagt, deine Mutter ist zwar eine sehr ernste Frau, aber im Endeffekt macht sie sich nur Sorgen um dich.
Mhm.
Weil wir haben alle unser Päckchen zu tragen und nur weil du denkst, dein Leben ist scheiße, heißt es nicht, dass es Leben gibt, die noch viel beschissener sind. So nach dem Motto, es gibt Kinder in Afrika, die hungern.
Ja.
Was ja auch eine legitime Message ist. Und dann haben sie diese super süße Szene, die wir angesprochen haben, die auch meiner Meinung nach die beste Szene war, mit dieser Montage eben, wie sie dann Sonnenuntergang entlang skaten.
Ja.
Und direkt in der Szene danach sieht man einfach nur Stevie, wie er komplett fucked up ist, sich irgendwie ein Bier nach dem nächsten reinstellt, raucht wie ein Feuerwehrmann und man denkt sich, warum hatte ich dann die Szene davor, Alter? Ich dachte, jetzt, das war gerade der Moment, wo du gelernt hast, dass es darum beim Skate nicht geht.
Das hatte ich auch so das Gefühl, irgendwie, also ich weiß nicht, so eben, dass ich dann also den Prozess vom Film dann irgendwie nicht ganz verstanden habe.
Beziehungsweise von Stevie halt, so dass man sich denkt, jetzt musst du es doch gelernt haben.
Ja.
Irgendwie kann man es drauf schieben, dass man sich denkt, der ist 11, als 11-Jähriger checkt man doch gar nichts.
Aber damit sagst du ja, dass quasi der Film impliziert, dass der dich quasi auf ein quasi Feel-Good-Ende hinführt, aber es dir das dann doch nicht gibt.
Und dann nochmal so einen Tiefpunkt halt einfach
das hatte ich reinbringt. Mir, das habe ich mir auch aufgeschrieben, so zum Beispiel auch Klimax. Bei mir mit, also Klimax für mich war dann tatsächlich eher der Fight zwischen
Ruben.
Zwischen Ruben und Stevie. Und bis es dahin kam, war ja schon mal ein Down und dann wieder ein Up und dann wieder ein Down durch den Fight. Dann war ja der Unfall, wieder ein Down und dann quasi mehr so ein Up. So. Und das,
mit dem Abspann,
genau. Und das ganze Konstrukt so von dem Filmverlauf war also für mich schwer nachvollziehbar. Also ich habe es einfach nicht ganz irgendwie nachvollziehen können.
Okay, aber dann würde ich halt entgegnen so...
Ja.
So ist das Leben, weißt du? Wie Gio immer so gern sagt, so ist das Leben.
Ja.
So, dein Leben verläuft halt nicht nach irgendwie einer Filmstruktur, die am Anfang den Aufbau hat, dann den Tiefpunkt und dann den Höhepunkt. Sondern es gibt halt einfach seine drunter und drüber, seine Hoch- und Tiefpunkte. Und
die kam bei mir halt tatsächlich einfach nicht so an.
Ja.
Also ich
und wie gesagt.
So, ja, okay, aber wieso? Und
ja. Ich sehe da ja auch irgendwo eine gewisse Kritik, weil ich eben auch sagen muss, dass mich das gewundert hat, dass Vivi es dann nicht gecheckt hat nach dieser Ansprache von Ray einfach bloß, der extrem persönlich und sentimental geworden ist. Und du machst wieder so eine Scheiße.
Ja.
Und das habe ich einfach nicht verstanden, so diese Charakterentwicklung, weil das wäre der Punkt gewesen. Und dass er dann erst einen Autounfall haben muss, um das zu checken, fand ich irgendwie der falsche Weg, um dir als Mensch zu sagen, wie man mit Sachen umgehen soll.
Vor allem so vor dem Fight zwischen Room und Stevie.
Ja.
Kam ja Fuckshit zu Ray hin, voll besoffen, während er mit den Pro-Skatern da gequatscht hat.
Ja.
Und das war halt Ray super unangenehm und dann hat er dem Fuckshit halt gesagt, dass er so gehen soll. Und das war halt übelst der Verrat. Und
meinst du jetzt von Ray?
Von Ray, ja, an
Fuckshit. Findest du? Weil ich finde es, sag ich mal, legitim. Ich finde, das hat sich
der alles... Der Umgang war ein Verrat.
Aber ich finde, es hat sich alles sehr gut aufgebaut. Weil, das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, aber...
Sorry.
Sunburn, Stevie,
ja.
Ist halt einfach eine harte Sau. Der hat sich irgendwie bei einem Trick oder so, wo sich Room nicht getraut hat, wollte einfach eine Gap springen, ist dann aber irgendwie 3 Meter runtergefallen, jetzt voll zerlegt.
Ja.
Und seitdem wurde er so ein bisschen auf Händen getragen von der ganzen Gruppe, weil er einfach ein harter Kicker ist und die Herzen Slams nimmt. So. Und seitdem wurde Room so ein bisschen zur Seite geschoben. So, das ist jetzt so, weißt du, wie in so einer Gruppe, wo man, sag ich mal, den Fetten, den Dummen, den Klugen hat, war Stevie jetzt der neue Junge in der Clique. Und Ruben war halt so noch ein Junge, aber der war irgendwie nicht so cool wie Stevie. Und deswegen haben die sich ein bisschen gezankt. Und da meint Stevie auch, ich weiß nicht, ich glaube, Ruben hat was gegen mich. Und das hat sich dann irgendwie summiert, bis sie sich dann am Ende gebeult haben, wo Stevie so betrunken war. Und genau dasselbe war mit Fuckshit und Ray, wo Ray halt einfach nur meinte, ich will wirklich was aus dem Skaten machen. Ich reiß mir den Arsch auf, so ich gebe mein Bestes und ich will Pro-Skater werden. Und Fuckshit macht nichts mit seinem Leben, als besoffen zu sein und auf irgendwelchen Partys unterwegs zu sein.
Aber das hat er ja auch gesagt.
Ja, genau. Und deswegen finde ich es legitim, zum Beispiel, wenn wir jetzt den Kumpel hätten. Und man merkt, jedes Mal, wenn er betrunken ist, verkackt er irgendwas. Und wenn du dann gerade irgendwas erreichen willst, sag ich mal, und dann kommt dein schon wieder besoffener Kumpel an, dann würdest du auch sagen, Alter, reiß dich zusammen, verpiss dich mal, ich probiere gerade was zu machen. Und deswegen fand ich es nicht ein Verrat, sondern... He had it coming, sozusagen. Es ist Fuckshits eigene Schuld, dass Rain da wegschicken musste.
Ich weiß nicht. So bei Freundschaft, da denke ich so, auch wenn du so für deine Ziele alles tun würdest, würde ich nicht so meine Freunde so sehr in den Rücken stechen. Und so kam das für mich rüber, so dass er quasi sagt so, hey, fick dich, verpiss dich, Mann. Ich bin hier kurz davor, jetzt irgendwas...
Einen Deal zu kriegen oder so.
Ja, auch wenn der nur mit dem da gequatscht hat. So. Ja. Und jetzt und das hat den Fuckshit auch hart getroffen. So.
Ja.
Und quasi diese Versöhnung hat mir dann irgendwie gefehlt. So, dass sie sagen so, okay, ist wieder alles cool und so, sorry oder so. Ja. Und Entschuldigung oder so.
Aber vielleicht ist es genau das Ding.
Und es kam dann halt und es wurde halt so voll... Es ging halt voll unter, so durch diesen Unfall.
Einfach,
ja.
Aber das ist dann vielleicht genau das Ding, dass sie eben so gute Freunde sind, dass sowas einfach mal passiert. Weil ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wenn irgendwie bei einem meiner besten Freunde oder so, wenn ich den mal, wenn er richtig besoffen ist und ich ihn einfach nur wegschicke, weil ich gerade probiere, was zu erreichen, würde ich jetzt, ich persönlich so, da unterscheiden wir uns vielleicht einfach, würde ich jetzt nicht irgendwie, oh, es tut mir leid, sondern man ist einfach so gut miteinander, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man da irgendwie ein bisschen gegenseitigen Respekt zeigt. So, es tut ihm leid, es tut mir leid, kommt nicht mehr vor, sei du nicht mehr betrunken, dann bin ich nicht mehr so ein Arsch und so weiter.
Ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, also ich denke, da fehlt einfach trotzdem irgendwie die Kommunikation. Und okay. Also das hätte ich mir gewünscht, hat es der Film nicht gegeben und ist dann auch letztendlich, also ist so.
Ja.
Ich fand es dann nur irgendwie fragwürdig, wie der Film dann damit umgegangen ist, weil das wurde dann halt letztendlich einfach unter den Teppich gekehrt.
Vielleicht wollten sie aber mit dem Unfall implizieren, dass das irgendwie das Ding ist, wo sie gemerkt haben, dass sie alle im selben Boot sind. Weißt du, dass wenn einer Scheiße baut, wie Fuck Shit eben, dass er komplett besoffen ans Steuer gegangen ist, dass alle da dann mit drin sitzen.
Okay.
Und so stelle ich mir das vor, dass sie halt denken, egal was sie machen, sie sind eh so unzertrennbar. Wenn einer Scheiße baut, sind wir alle am Arsch. Mhm. Und wenn einer was Gutes macht, dann haben wir alle was davon. So ein bisschen, wenn Ray das mit dem geschafft hätte, mit dem Deal, mit dem Pro-Skater-Deal, dann hätte er irgendwie seine Jungs damit ins Boot holen können oder sowas. Und dass sie halt einfach so eine eingeschweißte Gruppe sind, dass einfach bloß so einer für alle, alle vereinmäßig. Mhm. Und deswegen hat mir das im Endeffekt gar nicht gefehlt, muss ich sagen. Aber dann kann ich jetzt noch kurz eine Beschwerde raushauen. Ich glaube, es wird auch die letzte von dieser Folge sein. Nee, die vorletzte. Ich habe noch was. Entschuldigung. Mhm. Aber egal. Mhm. Was mich gewundert hat, wir haben es ja schon angesprochen, dass wir uns gewundert haben, dass Stevie dann trotzdem so eine Scheiße gebaut hat, obwohl er dieses Gespräch hatte.
Ja.
Und seine Mutter haben wir seit diesem Punkt an nicht mehr gesehen. Er hat sie angeschrien, sich verpisst, gesoffen, Autounfall.
Ja.
Und du als Vater, versetz dich einfach mal in die Situation hinein. Du weißt ganz genau, diese Jungs sind daran schuld, dass dein Sohn, deine Tochter, wie auch immer, komplett besoffen mit 11 Jahren nach Hause gekommen ist. Mhm. Und diese Personen sind daran schuld, dass dein Sohn einen fast tödlichen Autounfall hatte. Und dann siehst du diese Jungs im Wartezimmer vom Krankenhaus da unten in der Lobby. Würdest du dir dann denken, ah, was für gute Jungs, wollt ihr ihn vielleicht sehen? Hm. Ich würde die scheiß Polizei holen, einfach nur, wenn ich die Typen dann wiedersehe, wo ich weiß, ich habe meinem Sohn gesagt, er soll sich von ihm fernhalten, und ich habe euch gesagt, ihr sollt euch von meinem Sohn fernhalten. Ich komme 2 Tage später wieder und jetzt ist er wegen euch fast gestorben. Und dann war dieses versöhnende, hey Leute, ich weiß, ihr seid eigentlich gute Jungs, wollt ihr ihn sehen?
Aber
sie ist ja dann zu Ray gegangen und meinte, hey, wollt ihr ihn sehen? Wo ich mir denke, hey, wollt ihr vielleicht mal die scheiß Cops sehen? Alter, warum seid ihr überhaupt hier? So, ihr müsstet gerade auf der Wache sein. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum die Mutter da irgendwie so eine Akzeptanz hatte.
Weil Stevie sich so krass aufgeregt hat, als er als die Mom ihn halt in den Skateshop gezerrt hat.
Ja.
Und das war ja ein kompletter Nervenzusammenbruch seinerseits. Mhm. Und da hat sie, glaube ich, schon dann irgendwie gecheckt, weil sie hat dann letztendlich dann auch klein beigegeben, wo er ihr dann, also wo Stevie sie angeschrien
hat. Sie wurde ja komplett überrollt einfach bloß.
Genau.
Von seinem Zusammenbruch da.
Und ich glaube schon, dass sie dann irgendwie dann auch gecheckt hat, so dass die halt ihm echt wichtig sind.
Okay.
Klar.
Einfach bloß als Gefallen für Stevie,
damit er seine Jungs sehen kann. Ich meine, letztendlich sind sie ja dann auch die Einzigen, die dann da waren. Und die waren da auch die ganze Nacht da und haben da auch gepennt.
Ja. Aber verstehe ich, sag ich mal, einen Ansatz. Die Gedanken hätte ich mir auch gemacht. Einfach bloß, dass sie es für Stevie getan hat, weil sie weiß, dass es ihm gut tun würde. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwie mich, wenn ich mich da selber hineinversetzen würde, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt richtig tick, ob ich da irgendwie die Ruhe bewahren könnte und mir dann sage, die Leute, die meinen 11-jährigen Sohn abfüllen und die Leute, die ihn gerade fast umgelegt hätten, lasse ich jetzt nochmal auf meinen Sohn los, weißt du?
Ja. Ja.
Das fand ich ein bisschen fragwürdig.
Ja. Also klar, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Aber hatte ich nicht das Gefühl, also das kam mir auch ehrlich gesagt nicht in den Sinn.
Ich muss auch sagen, das kam mir erst, nachdem ich den Film gesehen habe. Es hat mich in der Szene selbst nicht gestört, weil ich halt noch emotional drin war, sag ich mal, im Film. Aber danach ist mir so aufgefallen, Moment mal, warum durften die da überhaupt rein?
Ja.
Aber das bringt mich jetzt zu meiner allerletzten Beschwerde, die ich vorhin schon ganz kurz angeschnitten habe.
Mhm.
Der Soundtrack. Und jetzt frage ich, ohne irgendwelche, sag ich mal, Voreingenommenheiten.
Mhm.
Nico, was hältst du vom Soundtrack?
Fand ich eins geil.
Okay.
Weil Golden Era 90s Hip-Hop, so habe ich so lange gehört und so lange gefühlt. Und das ist einfach, also keine Ahnung, es ist halt mit 90s, die Golden Era, 95, 96 so. Mhm. Da waren halt viele Tracks dabei.
Ja.
Als Außenstehender, der jetzt quasi mit der Musikrichtung an sich nicht so viel zu tun hat, weiß ich nicht, also kann ich mich nicht reinfühlen, wie er die Soundtracks empfinden würde.
Okay.
Für meinen Teil, ich habe mich einfach nur gefreut, diese Songs zu hören.
Okay.
Und die haben mich quasi in die richtige Mood versetzt, auch wenn ich, also ich bin Jahrgang 2000er.
Ja.
Hab keine Sekunde in den 90ern. Ja, ich hab keine Sekunde in den 90ern gelebt.
Ja.
Aber das, was so noch übrig bleibt von den 90ern, ist halt, oder das Beständigste der 90er ist halt einfach die Musik. Und für den Film an sich und der Subkultur, um die es geht, finde ich die Soundtracks sehr gut ausgewählt.
Okay, ich bin komplett anderer Meinung.
Aha.
Und zwar stimme ich dir zu, dass ich diese Mucke einfach sehr lang, sehr stark gefühlt habe. So, wir hatten alle diese Zeit, du vielleicht noch ein bisschen länger als ich, aber ich so von 14 bis 16, wo es nichts,
genau bei mir auch,
wo es nichts Cooleres gab als Oldschool-Hip-Hop einfach.
Ja.
Aber mit 14 bis 16 hast du halt auch nicht wirklich viel Ahnung von Musik.
Ja.
Vielleicht haben das manche Leute, ich nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie hast. Ich stelle jetzt einfach mal einen Raum. Du hast sie auch einfach bloß gehört, weil du sie gefeiert hast und dich nicht krass damit auseinandergesetzt.
Mhm.
Und dann ist das Problem, ich kannte jeden einzelnen Song, der in diesem Film lief. Mhm. Und natürlich hat mich das irgendwo gefreut, dass ich mir dachte, ah, geil. Aber andererseits hat sich dann nur für mich angefühlt, wie das, was du vorhin thematisiert hast, da ist dieses, oh, Nostalgie, kennt ihr die Mucke noch?
Aufgesetzt, ja.
Eben, und dann dachte ich mir halt so, wenn diese Musik sogar jemand kennt, der sich mit 5 Jahren nicht mehr damit auseinandergesetzt hat und sie als 14-Jähriger gehört hat, dann ist es so, basic bitch, ich gebe auf Spotify irgendwie 90s Hip-Hop ein und sind die ersten 10 Songs.
Dann quasi unterstreichst du ja in dem, also mit der Aussage, eben das, was ich vorhin gesagt habe.
Genau, in diesem Aspekt hat mich das
Soundtrack gestört. In diesem Aspekt, aber bei mir war das eher so das Visuelle, so die T-Shirts und so. Und bei mir war es halt eher so die Musik. Also zu der Musik im Speziellen muss ich dann auch sagen, ein Song hat mich überrascht, dass der für die Szene gewählt wurde, und zwar bei der Party-Szene. Es war Herbie Hancock.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr genau, welcher Song es war.
Ich weiß, ich habe mir jetzt hier bloß ein paar Notizen gemacht, aber ich weiß auch nicht den.
Lohnt sich das schnell rauszusuchen?
Kannst du machen, weil in der Zeit kann ich noch auf andere Sachen eingehen.
Ja, okay.
Und zwar, um jetzt hier einfach mal vorzulesen, vielleicht für Leute, die zuhören, obwohl sie den Film noch nicht gesehen haben. Wir haben Souls of Mischief, wir haben natürlich 93 Till Infinity, Pixies, Big L, Put It On, Misfits, Tribe Called Quest, Farside, Rollin' Past Me, Cypress Hill, Nirvana, GZA und Wu-Tang mit Tears.
Mhm.
Und jeder, der mal 10 Minuten in seinem Leben sich mit 90s Hip-Hop auseinandergesetzt hat, kennt alle diese Namen.
Ja.
Und deswegen denke ich mir, wenn Jonah Hill wirklich so eine tiefe Verbundenheit mit dieser Zeit hat, warum nimmt er dann die oberflächlichste Musik, die er dafür wählen könnte? Und das hat mich so ein bisschen gestört. So einerseits, ich habe immer den Song so die ersten 10 Sekunden gehört und dachte mir so, ah, nice, ja, Mann, das kenne ich ja noch. Und dann dachte ich mir, ja, aber wäre irgendwie cooler, wenn ich es nicht kennen würde.
Ich glaube, weißt ganz du? Ehrlich, einfach weil Jonah Hill das wollte. Also, weil das für ihn einfach so einer, wahrscheinlich seine Lieblingssongs sind, so aus der Zeit. Und das ist, wie gesagt, so Mid-90s, die Golden Era von Hip-Hop.
Ja.
Da fallen halt ein Großteil der Songs einfach genau da rein.
Ja.
Und genau zum Song aus der Party. Ich bin mir nicht sicher, ob es Watermelon war oder Chameleon.
Ich glaube, es war Watermelon. Ich bin mir relativ sicher.
Okay.
Nagel mich nicht drauf fest.
Eins von beiden.
Ja.
Fand ich sehr interessant, hat auch echt gut funktioniert, weil ich sonst den Song mit eher was ganz anderem assoziiere, aber mehr will ich dazu auch nicht sagen.
Ja. Und mal ganz kurz, haben wir gar nicht angesprochen, die Partyszene an sich war auch einfach eine witzige Montage, wo man immer so auf den Beat gecuttet, diese Snapcuts hatte,
die was sie gerade machen.
Ja, genau. Aber man muss Jonah Hill natürlich auch zusprechen, er macht den Film nicht nur für sich alleine. Und deswegen, wenn du halt einfach...
Was meinst du damit?
Dass ich damit sagen will, man macht einen Film, natürlich erzählt man vielleicht seine persönliche Geschichte, aber man will ihn auch anderen Menschen zeigen. Und wenn er jetzt nur die obskurste Musik zeigen würde, die irgendwie 5k Klicks oder so auf YouTube hat, dann findest du damit auch niemanden. Aber wenn du wirklich Leute, sag ich mal, mit ins Boot bekommen willst, die vielleicht auch jung in den Mid-90s waren oder wir, die es mit 14 bis 16 gehört haben, dann kriegst du natürlich mehr Leute ins Boot, je zugänglicher die Musik ist. Okay. Wenn du jetzt Avantgarde Slow Jazz spielst, die noch nie ein scheiß Mensch gehört hat, denkst du auch, okay, was passiert hier? Aber wenn du halt Tribe Called Quest oder so spielst, denkst du dir, ja, Mann, das habe ich damals auch gehört. Und deswegen ist es irgendwo auch klug, das zu machen. Ich hätte es bloß interessanter gefunden, wenn es ein bisschen experimenteller gewesen wäre, ein bisschen unbekannter einfach. Dass ich mir nicht denken würde, ja, okay, habe ich mit 14 gehört, als ich mich ganz cool gefühlt habe.
So mehr so deep 90s, so
mit Scratchen und allem drum und dran.
Nee, so Underground, so wirklich so Kenner-Shit, so aus den
90ern. Ja, genau. Oder du kannst ja auch Tribe Called Quest nehmen. Oder zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ganz plakativ als Beispiel den Big L-Song.
Mhm.
Und dann war es halt Put It On. Und wenn wirklich irgendwie Big L auf Spotify oder YouTube eingibst, dann hat Put It On 50 Mal mehr Klicks als jeder andere Big L-Song. Dann nimm einfach einen anderen Song mit ihm und du hast so ein bisschen mehr Abwechslung drin, was vielleicht nicht jeder gehört hat.
Mhm.
Und allein solche Sachen. Wenn die Künstler im Herz liegen, dann mach das gern, aber dann halt vielleicht Songs, die nicht jeder kennt. Und das hat vielleicht ein bisschen mehr Pfiff reingebracht. Aber ich muss natürlich auch artistisch sagen, dass ich die Entscheidung verstehe, damit einfach du mehr Leute damit irgendwie an Haken bekommst.
Also, nach der Logik jetzt in Anführungsstrichen hat es bei mir voll funktioniert.
Ja, klar, nee, und dann, dafür verteufle ich ja niemanden, aber ich persönlich muss halt sagen, dass mich das ein bisschen irgendwie ein bisschen gestört hat.
Soundtrack fand ich Hammer.
Vor allem, weil ich fand es mega witzig, weil ich habe mir logischerweise ganz viele Reviews danach dazu durchgelesen. Ja. Und dann meinten halt alle irgendwie, bester Soundtrack des Jahres oder so.
Ja, also
und dann, nee, aber das Witzige daran ist, das sind halt irgendwelche 50-Jährige oder so, die sowas schreiben, wo du dann genau weißt, die waren zu der Zeit jung oder sie haben gar keine Ahnung davon und denken sich, ah, dieses Hip-Hop-Zeug, das passt natürlich gut. Wo ich mir denke,
das auch nicht so lange her.
Ja, aber klar, so solche Leute, wo du weißt, sie haben nichts mit dieser Subkultur zu tun und denken sich dann, bester Soundtrack des Jahres, weil sie noch nie in ihrem Leben sich mit Hip-Hop auseinandergesetzt haben und dann wird ihnen so eine ganz neue Welt geöffnet. Und denke ich mir, als jemand, der sich halt mit der Szene auskennt, ist es halt sehr oberflächlich beleuchtet, diese Art von Musik.
Ja, keine Ahnung. Also ich könnte jetzt noch ausholen, so wieso Hip-Hop und mich so fasziniert und wegen den ganzen Samples, so das war halt, also wie du, das war bei mir genau in demselben, aber so 14 bis 16, so war für mich Hip-Hop eine richtige Liebe.
Das war eine Religion, Alter.
Richtige Liebe. Nee, bei mir war es echt eine richtige Liebe, so das hat bei mir Gefühle.
Damals hat man noch New School verteufelt, Alter.
Ja,
damals,
tatsächlich.
Damals hat man noch gesagt, geh mir weg mit dieser Trap-Scheiße,
tatsächlich,
Alter.
Ja.
Das ist doch kein Hip-Hop und so ein Zeug und deswegen. Jemand, der solche einfach Aussagen trifft
so
und
dann die Songs kennt. Hip-Hop war für mich tatsächlich so einfach eine Kunstform.
Klar.
Einfach auch so der Umgang mit Samples und das war für mich so das Größte, was es gibt.
Mhm.
Deswegen habe ich mich einfach gefreut, das dann halt in einem Film wieder zu sehen, so dass sich halt jemand, der eben ähnlich über eine Musikrichtung denkt, das halt dann auch da so widerspiegelt.
Klar.
Sich das da so widerspiegelt.
Genau. Ja. Und als ganz abschließendes Ding würde ich sagen, du kannst dann gerne noch final so irgendwie zusammenfassend deine Meinung zu dem Film sagen. Aber ich würde noch kurz sagen wollen, der Film hat irgendwie eine gewisse Meta-Qualität, weil jeder der Charaktere ist einfach nicht der hellste. Ich glaube, da würdest du mir zustimmen. Sie sagen über Fourth Grade, er ist ernst der Retard. Irgendwie Fuck Shit wirkt jetzt auch nicht wie
vielleicht ein Diplom-Physiker oder so. Vielleicht nicht Booksmart, aber ich fand schon Ray sehr.
Genau.
Und das sozial ist, intelligent.
Genau, und das ist das Ding, weil ich fand so Sachen
Street
irgendwie...
Street smart. Ja.
Wo er irgendwie dann am Ende meinte, wo er in einem scheiß Autounfall war. Und dann meinte er irgendwie zu Stevie, ey man, I don't know anybody that irgendwie you're the man that takes the hardest hits oder so, the hardest slams. Und dann dachte ich mir so, was für eine dämliche Line. Dieser Elfjährige ist gerade fast gestorben und du beziehst es irgendwie auf Skaten. Aber dann dachte ich mir, ja, okay, der macht nichts anderes als Skaten. Yeah. Warum sollte er denn an was anderes denken?
Klar.
Und du denkst irgendwie so, an sich sind die Aussagen teilweise so dämlich, aber es ergibt Sinn, dass diese nicht ganz intelligenten Menschen so denken. Deswegen hat so ein Meta-Ding, genauso wie seine Ansprache, die ja wirklich emotional war, wo er das meinte, Aber so diese Message, jeder hat sein Päckchen zu tragen, liest du auch in jeder Kummerkiste irgendwie von einem Fünftklässler. Ja. Aber es ergibt Sinn, weil er redet mit einem Fünftklässler. Und deswegen, so banal wie die Botschaften von diesem Film sein mögen, sie ergeben Sinn in dem Universum, weil sie eben mit Leuten reden, die es nicht besser wissen. Und das ist so zusammenfassend meine komplette Meinung zu dem Film, dass es einfach in sich geschlossen immer alles sehr viel Sinn ergeben hat.
Das denke ich eben auch so. Für das, was der Film halt ist, finde ich ihn gut. Und ganz ehrlich, werde ich mir wahrscheinlich gleich nochmal anschauen.
Hätte ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Ich habe mir auch überlegt, ich habe ihn vor 3 Tagen gesehen.
Ja.
Und dann, als ich dich gestern gefragt habe, jo, willst du die Folge mit mir machen? Dachte mir, boah, schaue ich mir jetzt direkt nochmal an. Also es ist einfach schon ein guter Hangout-Film. So ist auch nicht, wo du irgendwie immer an jeder Lippe hängen musst oder so, wenn jemand was sagt. Sondern lässt einfach mal laufen so und du hast einfach Spaß mit diesen Charakteren zusammen. Ja.
Aber nochmal auch zurückführen, so das Highlight letztendlich ist dann doch für mich der Abspann.
Der Abspann,
ja.
Meiner Meinung nach die besten 3 Szenen, haben wir alle schon angesprochen. Ja. Abspann, die Downhill-Montage von Ray und Stevie.
Das Gespräch mit dem Bruder.
Gespräch mit dem Bruder, okay, und das Gespräch mit dem Cop.
Ja.
Weil es einfach die witzigste war. Aber ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt alles ziemlich gut abgegrast. Willst du vielleicht noch abschließend irgendwas sagen? Dein Instagram taggen, dein MySpace verlinken?
Ich grüß meine Mom.
Das freut mich doch, perfekt.
Ich grüße meine Mama und meinen Papa und meinen Bruder und alle, die den Podcast hören. Genau, freut euch auf weitere Folgen. Wahrscheinlich nicht mit mir, aber mit Moritz.
Vielleicht mit dir, hoffentlich mit dir, wer weiß.
Wer weiß.
Vielleicht ergibt sich ja noch
was. Wer weiß, genau.
Also Nico, es war mir eine Ehre, danke, dass du heute dabei
warst. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, wirklich.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao, ciao. Geil.